Ja, hallo und herzlich willkommen an diesem Sonntag zum Gottesdienst. Schön, dass Sie alle hierher gefunden haben und ja, doch um Punkt 10 Uhr wir schon so zahlreich besucht sind. Zu Beginn möchte ich mit uns beten und bitte Sie dazu aufzustehen. Ja, unser Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass wir alle hierher gefunden haben. Wir möchten dir danken, dass wir hier zusammen sein können und Gottesdienst feiern können. Wir möchten dir danken, dass wir alle sicher hierher gekommen sind. Wir möchten dich bitten, dass du unsere Herzen weit machst, dass du uns hilfst, uns auf diesen Gottesdienst und vor allem auf dich einzulassen. Ja, und wir möchten dich bitten, bei uns zu sein, bei uns, die wir es heute Morgen hierher geschafft haben, und auch bei denen, die nicht kommen konnten, weil sie krank sind, weil es ihnen nicht gut geht oder warum auch immer. Amen. Ja, als ich heute Morgen dann hierher gefahren bin, lief natürlich im Auto das Radio. Der 24. Januar soll doch laut britischen Forschern tatsächlich der mieseste Tag des Jahres sein. Genau einen Monat nach Weihnachten. Die meisten Leute sind noch pleite. Die guten Vorsätze sind auch schon wieder längst über Bord geworfen. Ja, und gerade am 24. Januar haben die meisten Menschen richtig schlechte Laune, meinen die britischen Forscher. Aber damit wir das heute nicht haben, passt das nächste Lied ganz gut. Wir wollen singen Danke für diesen guten Morgen. Ja, und bevor wir singen, habe ich natürlich wieder vergessen, die Kollekte anzusagen, die wir während des Liedes einsammeln wollen. Sie ist bestimmt für die Belange unserer Gemeinde. Ja. Ich habe eine Frage. Sagen Sie, kennen Sie Jesus? Mhm. Heißt das ja?
Ja.
Sehr schön. Was ist mit Ihnen? Kennen Sie Jesus?
Ja.
Sie? Kennen Sie
ja.
Jesus?
Ja.
Wunderbar. Kennen Sie Sie auch Jesus?
Er kennt auf jeden Fall mich.
Oh. Kennen Sie ihn denn? Kennen Sie ihn denn auch?
Ja. Ah.
Wissen Sie, woher Sie ihn kennen?
Ja.
Das ist eine gute Antwort. Ja, hier in der Gemeinde wird wahrscheinlich fast jeder die Antwort Ja geben. Ja, ich kenne Jesus. Aber es gibt noch eine weitere wichtige Frage. Woher kenne ich Jesus und warum kenne ich Jesus? Wissen wir das alle so ganz genau? Sind wir uns da selbst drüber im Klaren? Ich glaube, das ist manchmal ziemlich schwierig zu beantworten. Ich habe eine kleine Geschichte mitgebracht. Jesus, wenn wir ihn kennen, sollte er doch sowas sein wie unser bester Freund. Und mit unserem besten Freund, mit dem machen wir immer so viel. Und dann möchten wir auch ganz vielen anderen Leuten davon erzählen. Sagen, oh, mit meinem besten Freund habe ich gestern wieder das und das erlebt. Aber tun wir das wirklich? Ich glaube, vielen von uns fällt das manchmal ziemlich schwer. Ich möchte etwas vorlesen. Wer willst du heute sein? Sie sitzt vor dem Schminkspiegel, den Kopf vorgereckt, als wollte sie hineintauchen. Auf der Konsole liegen die Werkzeuge der Verwandlung. Kajalstift und Mascara, Pinzette und Concealer, Lipgloss und Foundation. Wer willst du heute sein? Ja, eigentlich hatte ihr das immer viel Spaß gemacht. Das Stylen, bevor es losging auf die Piste. Da war natürlich immer ein bisschen Verkleidung im Spiel. Aber heute, es fühlte sich irgendwie anders an. Wie kann ich mich denn auf den Weg machen, eine ganz andere zu werden, wenn ich doch nicht mal weiß, wer ich selbst bin? Ihr Blick fällt auf eine Fotokarte mit einem Gedicht. Ohne Gott bin ich ein Fisch am Strand. Ein Tropfen in der Glut, ein Gras im Sand und ein Vogel, dessen Schwinge ruht. Sie hatte keine Ahnung mehr, woher sie diese Karte hatte und wer ihr die damals zugesteckt hat und warum. Aber gerade jetzt in diesem Moment trifft sie einen Nerv. Das Japsen nach Leben, dieses Gefühl, am falschen Ort zu sein, völlig haltlos. All das. Das fühlt sich gerade an wie der Spiegel ihres Lebens. All das kommt ihr so vertraut vor. Ohne Gott bin ich ein Fisch am Strand, ein Tropfen in der Glut, ein Gras im Sand und ein Vogel, dessen Schwinge ruht. Wer weiß, vielleicht ist das ja ein Anfang, wenn man seine Sehnsucht hört. Das Gedicht ist von Jochen Kepler und es geht noch weiter. Wenn Gott mich bei meinem Namen ruft, dann bin ich Wasser, Erde, Feuer und Luft. Davon träume ich, das denkt sie weiter, dass mich einer wirklich kennt, denn dann wäre ich ganz in meinem Element. Jetzt möchten wir noch ein weiteres Lied singen. Ja, zur Lesung des Predigttextes möchte ich Sie bitten, nochmal aufzustehen. Ich lese aus Römer 1, Vers 1 bis 7. Diesen Brief schreibt Paulus, der Jesus Christus dient, zum Apostel berufen und dazu erwählt, Gottes gute Nachricht bekannt zu machen. Diese gute Nachricht hat Gott durch seinen Propheten in der Heiligen Schrift schon lange angekündigt. Es ist die Botschaft von seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn. Als Mensch geboren ist er ein Nachkomme des Königs Davids, durch die Kraft des Heiligen Geistes als Erster vom Tod erweckt. Ist ihm die Macht übertragen, die ihm als Sohn Gottes zusteht. Er hat mich bevollmächtigt, sein Apostel zu sein. Mein Auftrag ist es, zur Ehre seines Namens Menschen aus allen Völkern dafür zu gewinnen, dass sie sich Gott gehorsam unterstellen und ihm vertrauen. Zu ihnen gehört auch ihr, denn Gott hat euch in die Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen. Dieser Brief ist für alle in Rom, die Gott liebt und dazu berufen hat, ihn als sein heiliges Volk zu gehören. Gnade und Frieden sei mit euch von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn. Wir hören jetzt auf Arne.
Heute beginnt eine Predigtreihe zum Römerbrief. Rolf und ich, mein Kollege Rolf Syrus und ich, wir haben uns überlegt, dass es ganz gut ist, wenn wir in unserer Gemeinde auch mal systematisch theologisch am Stück arbeiten und also nicht von Themen ausgehen so sehr, sondern von der Bibel. Und da ist der Römerbrief ein ganz zentrales Stück des Neuen Testamentes. Im Römerbrief beschreibt der Apostel Paulus, was es mit dem Glauben an Jesus Christus auf sich hat. Und deswegen fangen wir auch tatsächlich ganz vorne an, nämlich bei Kapitel 1. Und das Erste, was wir da von Paulus hören, wir haben das gerade in der Lesung wahrgenommen, diesen Brief schreibe ich, also schreibt Paulus, der Jesus Christus dient. Und dieses Wort, das wir dort finden, bedeutet, dass Jesus Christus sich als Diener versteht. Diener Jesu Christi steht da. Und Diener, das kann man auch übersetzen mit ein Sklave Jesu Christi. Wenn wir das hören, sind wir gleich erschrocken und sagen, wow, das fängt ja steil an. Das ist also die Einladung zu dem liebenden Gott, dass wir versklavt werden. Nun, ich glaube, das reißt so keinen richtig von den Socken. Aber was meint der Paulus damit, wenn er diesen Brief sofort so steil beginnt? Es hat eine zweifache Bedeutung. Die erste ist, Paulus macht seinen Hörern, das ist die Gemeinde in Rom, die er persönlich nicht kennt, diese Menschen, er macht ihnen gleich deutlich, in wessen Auftrag er kommt. Und das verbindet er mit dem Wort, ich bin ein Sklave, ein Diener Jesu Christi. Mit anderen Worten, das ist der Herr, dem ich diene. Und was ich zu sagen habe, das verantworte ich alleine vor diesem Herrn Jesus Christus. Und so merken wir, plötzlich wandelt sich dieses Wort vom Sklaven oder Diener in eine unglaubliche Freiheit. Paulus sagt, ich bin nur einem verpflichtet mit dem Evangelium, das ich zu verkünden habe, und das ist Jesus Christus. Euch Römern bin ich nicht verpflichtet, sondern dem Herrn. In der Bibel bedeutet also, Sklave oder Diener Christi zu sein, ein hohes Maß an Freiheit allen anderen Mächten, Gewalten und Menschen gegenüber. Das Zweite, was Paulus deutlich macht, ist, dass er sagt, ich bin Sklave Jesu Christi und ich bin Apostel. Und damit beschreibt er etwas von seiner Würde, die er hat, weil er Jesus Christus, dem Auferstandenen, begegnet ist. Das kommt in diesen ersten Versen, wird das auch erwähnt, diese Auferstehung Jesu Christi. So gilt er also als Augenzeuge des auferstandenen Herrn, der gestorben ist am Kreuz und der auferstanden ist zum ewigen Leben. Und beides, Diener Jesu Christi zu sein und Augenzeuge seines Lebens, das ist das, was ihm besonders am Herzen liegt und was er den Menschen in Rom gleich verdeutlichen möchte und sagen möchte. Wer ist der Paulus? Er vermittelt sein Evangelium an Menschen in Rom, ich sagte, die er selber nicht kennt. Er hat diese Gemeinde in Rom nicht gegründet. Aber er möchte diese Gemeinde gewinnen für seine Missionspraxis. Auch davon haben wir eben im Anklang gehört, dass er sagt, ich bin gesandt zu allen Völkern. Und Rom, die Hauptstadt des Römischen Reiches, war im Grunde der Ausgangspunkt für die Mission dann in das heutige Europa hinein. Das war seine Perspektive, die Paulus hatte. Und deswegen war es für ihn sehr wichtig, die Römer für sein Evangelium zu gewinnen. Aber ist das richtig, wenn ich sage, sein Evangelium? Wenn wir uns die Gliederung mal der Predigt von heute anschauen, dann sehen wir, dass es gar nicht um sein Evangelium geht, sondern es geht um Gottes gute Nachricht. Das steht oben an. Diese gute Nachricht will Paulus verkünden. Für diese gute Nachricht steht er ein. Die gute Nachricht war sehr anders als das, was die Menschen in Rom auch so alles kannten. Es gab zum Beispiel Mysterienkulte. Das waren also religiöse Erfahrungen, wo die Menschen in ganz besonderer, gesteigerter seelischer Erregung Gott zu finden hofften. Und das ist uns nicht so völlig fremd. Das kennen wir auch, dass wir manchmal meinen, wenn wir besonders emotional bewegt sind, gesteigerte seelische Erregung begegnen wir Gott. Paulus weiß, dass Emotionen, auch starke Gefühle zum Glauben dazugehören. Er wird aber sehr deutlich machen in dem Römerbrief, dass das längst nicht das Wesentliche des Glaubens ist. Er bringt also ein anderes Evangelium, nämlich die gute Nachricht Gottes, zu den Menschen, die bisher diese ekstatischen Mysterienreligionen kennen. Die andere Zielgruppe, die er anspricht im Römerbrief, die Erwähnung findet, sind die Philosophen damaliger Zeit. Die Stoa war eine philosophische Richtung von hoher Pflichtethik geprägt. Menschen ganz hohen ethischer Ansprüche. Es war eine Philosophie der Griechen. Auch dagegen hat Paulus nicht einzuwenden, aber er wird im Römerbrief deutlich machen, es geht sehr viel mehr als um Ethik und um Pflichterfüllung. Und die dritte große Personengruppe, die Paulus mit seinem Evangelium, dem Evangelium von Jesus Christus im Auge hat, das sind die Juden gewesen, also Menschen des Alten Testamentes, die dem Alten Testament Gott Jahwe verbunden sind und den Glauben verstanden, vor allem als Erfüllung der Tora, also des Gesetzes Gottes. Und die Glaube verbanden mit bestimmten Riten und Ordnungen, die es zu erfüllen gab. Auch das, sagt Paulus, gehört zum Glauben, aber auch da wird er in seinem Römerbrief deutlich machen, das ist längst nicht das Wesentliche. Glaube beginnt nicht mit den Gefühlen, Glaube beginnt und lebt nicht von der Ethik und Glaube und Leben beginnt und lebt nicht von der Einhaltung irgendwelcher kultischen Vorschriften. Worum geht es denn dann? Ganz zentral fängt Paulus an, indem er beschreibt, das Entscheidende, was ich euch zu sagen habe, ist euch teilweise bekannt, denn es handelt von den Propheten, von denen im Alten Testament die Rede ist. Und diese Propheten des Alten Testamentes, sagt Paulus, haben schon angekündigt, was ich euch jetzt zu sagen habe und weshalb ich diesen Brief schreibe. Damit geht Paulus also auf die Juden in Rom zu und sagt ihnen, es ist eine neue, aber euch durchaus im Grundsatz vertraute Geschichte, ein vertrautes Evangelium. Eine gute Nachricht. Altes und Neues Testament gehören dabei zusammen. Ich habe hier das Neue Testament dabei. Und wenn wir als Christen vom Glauben an Jesus Christus sprechen, dann schauen wir natürlich in das Neue Testament hinein und das beginnt mit den vier Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, die beschreiben, wer Jesus war. Wie er gelebt hat, was er gesagt hat, wie er Menschen begegnet ist, heilte und andere wunderbare Dinge tat. Wir fangen also ganz häufig mit der guten Nachricht im Neuen Testament in der Verkündigung des Glaubens an. Paulus sagt, das wird so nicht funktionieren. Denn was die Propheten im Alten Testament ankünden und was wir im Alten Testament lesen, ist entscheidend für das Verständnis des Evangeliums Neuen Testamentes. Mit anderen Worten, wer das Alte Testament glaubt, ausklammern zu können, ist aus dem Holzweg. Und das finde ich sehr bedeutsam für uns, wenn wir das Evangelium von Jesus Christus anderen Menschen weitergeben wollen oder wenn wir es auch für uns selber verstehen wollen. Weshalb das so wichtig ist, erläutert Paulus im Römerbrief. Gottes gute Nachricht, sagte ich, will Paulus verkünden und es geht also dabei wesentlich um Jesus Christus. Jesus Christus, Gottes Sohn. Der Vorgeschichte, die die Propheten ankündeten, nämlich die Geschichte von dem König David und dem Messias, der verheißen wurde, diese Vorgeschichte erfüllt sich in Jesus Christus, der Hauptperson. Das ist das Evangelium. Um ihn geht es. Und Jesus Christus war ein Mensch. Das beschreibt Paulus, das sagt er als eine ganz einfache Wahrheit. Er war ein Mensch, ein wirklicher Mensch. Und in diesem Menschsein ist er für unser Leben so entscheidend wichtig und bedeutsam geworden. Warum ist das so? Die Hauptperson Jesus Christus besteht aus zwei wesentlichen Elementen. Einerseits geht es nämlich um Jesus Christus, Gottes Sohn, und andererseits geht es um unseren Herrn. Beides gehört zum Evangelium von Jesus Christus dazu. Wir wollen als Gemeinde offene Gemeinde sein. Ich habe das sehr auf dem Herzen, dass wir eine offene Gemeinde sind. Und mir liegt daran, zu erläutern und verständlich zu machen, was wir damit überhaupt meinen. Was bedeutet es, offene Gemeinde zu sein? Wenn wir von der guten Nachricht reden, also von dem, was hier im roten Kreis umkringelt ist, Jesus Christus, Gottes Sohn, unser Herr, dann fangen wir sehr häufig in der Verkündigung des Evangeliums bei unser Herr an. Und damit sind wir schon beim zweiten Schritt, nämlich beim Schritt der Nachfolge, diesem Herrn hinterherzugehen. Aber wie soll ich einem hinterhergehen, den ich überhaupt nicht kenne? Kennst du Jesus, war die Eingangsfrage. Ja, ja, ja. Wer ist er? Wie soll ich einem hinterhergehen, den ich nicht kenne? Deswegen beginnt Paulus im Römerbrief damit, uns die Bedeutung Jesu Christi, des Sohnes Gottes, darzustellen und zu erläutern. Der Römerbrief entfaltet sich in zwei, drei Hauptthemen. Das erste Hauptthema ist, wer ist Jesus Christus, der Sohn Gottes? Das schildert er in den ersten Kapiteln des Römerbriefes. Das werden wir sehen, diese Bedeutung, diese Zentralbedeutung Jesu Christi, seines Lebens, seines Sterbens und auch die Bedeutung des Sühnegeschehens, also des Todes Jesu für unser Leben. Das Ganze wird nur verständlich, wenn man sich das Alte Testament vergegenwärtigt und versteht, was da über die Entfernung von Gott und Mensch ausgesagt wird. Menschen, die das nicht respektieren oder die das für Unsinn halten, die können mit allem Weiteren nichts anfangen. Denn der Glaube an Jesus Christus ist keine Selbsterlösungsreligion. Es geht in diesem Glauben nicht darum, dass wir uns danach irgendwie besser fühlen, sondern es geht tatsächlich um Rettung, um Heilung, um Befreiung, um ein neues Leben in der Kraft Gottes. Nachfolge Jesu bedeutet also, dass ich diesen Herrn, diesen Christus in seiner Bedeutung für uns zunächst einmal überhaupt verstehen lerne. Und deswegen bedeutet offene Gemeinde oder beginnt offene Gemeinde nicht mit der Ethik. Offene Gemeinde, wenn wir auf Menschen zugehen, ihnen das Evangelium verkünden wollen, beginnen wir nicht mit der Ethik. Und so bedeutet dieser Gedanke offener Gemeinde weit mehr als eine, oder es ist weit mehr als eine methodische Entscheidung, sondern es ist eine theologische Entscheidung. Was ist denn das Wichtigste? Uns mag das Wichtigste sein, dass alle Menschen so sind, wie wir sind, so ordentlich, so angepasst, so freundlich, so gut gekleidet, vielleicht so ehrlich. Und dann sind wir sofort dabei, anderen Menschen zu sagen, ja, wie sieht es denn in deinem Leben damit aus und damit aus und damit aus und damit aus? Und manchmal haben wir den Eindruck, ja, guck, das sieht ja alles ziemlich mau aus. Du lügst, du stiehlst vielleicht, die berühmte Steuererklärung. Und dann denken wir, jetzt haben wir den Menschen überzeugt, dass er Gott braucht. Und er sagt, wer ist Gott? Und was ist Sünde? Und wer ist Jesus Christus? Große Fragezeichen. Es macht keinen Sinn, mit dem Letzten zu beginnen, was im Römerbrief ganz hinten steht. Das sind die ethischen Weisungen, die ethischen Folgen, die aus der Begegnung und aus dem Leben mit Jesus Christus folgen. Das steht im Römerbrief hinten. Und in der Bitte steht Kapitel 6 bis 8 darum, wie ein Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes aussieht. Da geht es um eine Kraft, die nicht in uns ist, sondern mit der wir erfüllt werden durch diese Begegnung mit dem Auferstandenen. Und ganz am Anfang geht es darum, uns überhaupt verständlich zu machen, dass und weshalb wir von Gott getrennt sind und zu verstehen, dass es diesen Gott überhaupt gibt. Offene Gemeinde beginnt deswegen nicht mit der Ethik, sondern es ist eine theologische Entscheidung, vorne zu beginnen. Und offene Gemeinde beginnt auch nicht mit dir oder mir. Wir laden nicht zu uns ein. Wir sagen nicht, kommt alle herzu und schaut, wie wir es machen und fühlt euch wohl und dann seid ihr irgendwann irgendwie gefühlt auch Christen geworden. Nein, Christ wird man, indem man dem Christus begegnet, indem wir uns in seinem Licht erkennen, dass er ein Urteil über dich spricht und dass du dieses Urteil über dein Leben respektierst und anerkennst. Und das ist keineswegs selbstverständlich. Das übernehmen wir nicht wie im Handumdrehen oder einfach mal so. Offene Gemeinde bedeutet also Verkündigung Jesu Christi, zu dem wir einladen. Es bedeutet nicht Einladung zu mir, zu dir oder uns. Und deswegen ist diese Furcht offene Gemeinde und das verwässert alles völlig unbegründet. Denn es geht ja gar nicht um dich, um mich oder diese Gemeinde, wie wir das machen. Es geht um den Herrn. Den zu begegnen ist entscheidend. Und das ist das, was dem Apostel Paulus auf dem Herzen liegt, wenn er eben die Hauptperson Jesu Christi ganz in den Mittelpunkt seines Evangeliums stellt. Und was ist seine Vision? Das Entscheidende für diese Vision des Apostel Paulus ist, dass Jesus Christus vom Tod auferweckt wurde. Und weil er lebt, ist er unser Herr. Weil er lebt, ist er dein Herr. Und weil er lebt, bist du ihm mit deinem Leben Rechenschaft schuldig. Du bist mit deinem Leben nicht mir Rechenschaft schuldig. Du bist mit der Art, wie du glaubst oder lebst, auch nicht dem Ältestenkreis dieser Gemeinde Rechenschaft schuldig. Sondern jeder von uns steht vor Gott, coram Deo, vor dem Herrn. Darum geht es. Und dies zu erkennen, ist absolut entscheidend, weil das verändert uns von innen heraus in der Überzeugung. Aus Überzeugung werden wir dann andere und nicht, weil wir uns irgendeinem Duktus anpassen, irgendeiner Art vorgegebenen Glaubens. Die Vision des Paulus besteht darin, dass er sagt, ich bringe der ganzen Welt, allen Völkern, die Botschaft vom liebenden Gott, vom Vater, der sich den Menschen zuwendet. Alle Menschen, so macht er deutlich, alle Menschen sollen dies erfahren. Und jetzt sehen wir hier, wenn wir das in der Bibel lesen, er hat mich bevollmächtigt, Vers 5, seinen Apostel zu sein. Mein Auftrag ist es, zur Ehre seines Namens, das hatte ich erläutert, nicht zur Ehre unseres Namens, sondern zur Ehre seines Namens, Menschen aus allen Völkern dafür zu gewinnen, dass sie sich Gott im Gehorsam unterstellen und ihm vertrauen. Zu ihnen gehört auch ihr, denn Gott hat euch in die Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen. Jetzt werdet ihr sagen, ja, der Paulus beginnt ja doch wieder mit dem Gehorsam. Das stimmt. Aber wie oft in der Bibel bedeutet ein Wort nicht immer ein und das Gleiche, wenn es in der Bibel steht. Gehorsam an dieser Stelle hat nicht zentral was mit Ethik zu tun, mit Moral. Dann sind wir wieder beim jüdischen Gesetz oder bei der Stoa. Und Paulus sagt, nein, das überwinden wir. Das Evangelium ist sehr viel mehr. Es geht darum, sich im Gehorsam Gott zu unterstellen. Und das heißt zunächst einmal zu begreifen, dass dieser Gott ist und dass er Anspruch auf dein Leben erhebt. Und das ist ein Gehorsam, der sich in unserem Kopf, in unseren Herzen, in unserem Willen und unserer Bereitschaft vollzieht. Wenn dieser Schritt nicht getan wird, dann ist es völlig unsinnig, von Menschen zu verlangen, dass sie jetzt genau das tun, was wir vielleicht für richtig und dem Evangelium gemäß halten. Das erste ist tatsächlich der Gehorsam, indem wir uns als Menschen vor Gott begreifen und nicht als Gerichtete vor irgendeinem ethischen, moralischen oder sonst einem anderen menschlichen Anspruch. Aus dem Gehorsam wächst Vertrauen. Also, normalerweise würden wir sagen, Vertrauen kann ich ja nur jemandem oder Gehorsam bin ich nur jemandem, dem ich vertraue. Insofern müsste das Vertrauen vor dem Gehorsam stehen. Aber bei Paulus ist es anders. Und das ist wesentlich. Denn wo wir uns Gott, dem Herrn, gegenüber begreifen als Menschen, die von ihm geschaffen sind und auf ihn hin geschaffen sind, wenn diese Begegnung stattfindet, dann finden wir Vertrauen zu dem Gott, der uns lieb hat. Und aus diesem Vertrauen und der wächst die Gemeinschaft mit dem Herrn und untereinander. Die Vision des Paulus ist es, den Jesus Christus zu verkünden. Und Inhalt dieses Evangeliums ist, dass er ein Herr ist, der den Schwachen entgegenkommt. Der nicht den Perfekten sucht. Der nicht von dir erwartet, dass du perfekt bist. Jesus hat einmal gesagt, die Gesunden bedürfen des Arztes doch nicht, sondern die Kranken. Und ich bin gekommen, um die Kranken und Verlorenen zu suchen. Also wer meint, alles clean, super, das ist dann hier die falsche Veranstaltung für dich. Gehorsam gegen Gott bedeutet, dass ich mich als erlösungsbedürftig begreife, dass ich erfasse, dass ich auf diesen Gott angewiesen bin, und zwar, weil er mir etwas schenkt und nicht, weil ich was für ihn tue. Nicht, weil ich so super alles mache und dann sagt Jesus, finde ich aber klasse, Mann, du gehörst zu meiner Mannschaft, sondern weil wir vorne anfangen bei dem Herrn, der von vornherein zu dir Ja sagt. Das ist die Botschaft der Liebe Jesu Christi, der gesandt war und das von sich selber gesagt hat, ich bin gesandt zu den Verlorenen. Die zu suchen bin ich gekommen, nicht die Selbstgerechten. Deswegen hat er so viele Probleme mit den Pharisäern gehabt. Die hielten sich nämlich alle für selbstgerecht. Die hielten ja die Tora ein. Und Jesus sagt, mit euch kann ich letztlich überhaupt nichts anfangen. Sondern mit den Menschen, zu denen bin ich gesandt, die in ihre Innern erkennen, ich suche, ich habe Sehnsucht nach diesem Gott, dem ich begegnen möchte. Das führt bei Paulus, dem Apostel und Sklave Jesu Christi, auch dazu, dass er an anderer Stelle einmal sagt, ich richte ja niemanden und ich werde von niemanden gerichtet. Und ich bin nicht zum Herrn über euren Glauben gesetzt. Und ich möchte offene Gemeinde so leben, dass wir uns nicht zum Herrn über des Glaubens über andere Menschen setzen. Ich möchte, dass jeder von uns sich verstehen lehrt vor diesem Gott. Und wenn wir dies verstehen lernen, werden wir a. demütig Und B, werden wir berührt sein von dieser Liebe dieses Herrn, der dennoch Ja zu dir sagt. Aber der Hochmut und die Selbstgerechtigkeit treibt die Liebe Gottes aus. Wir werden unbarmherzig mit uns selbst und mit anderen. Offene Gemeinde bedeutet, ein Ja zu den Menschen zu haben, die schwach sind. Ein Ja zu haben zu Menschen, die gefährdet sind, deren Leben innerlich und äußerlich versehrt, vielleicht sogar verletzt oder gar zerstört ist. Das hat uns Jesus Christus vorgelebt. Das ist Gottes gute Nachricht. Es ist ein Herr, der die Armen umarmt. Und es ist ein Herr, der den Verlorenen gut tut. Und damit komme ich zum Letzten, zum Zuspruch. Diese große Vision des Apostel Paulus, seine Einführung in den Römerbrief, beendet er mit diesem Segen. Dieser Brief ist für alle in Rom und in Dortmund, die Gott liebt und dazu berufen hat, ihm als sein heiliges Volk zu gehören. Gnade und Frieden sei mit euch von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn. Ein heiliges Volk. Und dieses heilige Volk erfährt etwas von der Gnade von Gott, dem Vater, und dem Friede von Jesus Christus, dem Herrn. Und natürlich kann man beides nicht auseinander oder gegeneinander ausspielen. Aber Gnade von Gott, dem Vater, heißt, dass er ein Ja zu dir gesprochen hat. Zu jedem von uns, zu jedem Menschen dort draußen. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben, der sein Leben hingibt für alle zur Vergebung der Sünden. Und etwas von diesem Frieden, der daraus erwächst, den erfahren wir in der Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus. Und dazu lädt dich Jesus ein, dazu lade ich dich ein. Deswegen ist es mir so wichtig, dass wir offene Gemeinde sind. Ein Willkommen für alle, die wissen, ich brauche diesen Herrn. Er liebt dich. Er wartet auf dich. Er kennt dich. Und du wirst ihn kennenlernen. Das ist seine Einladung. Amen.
Und diesen Herrn Jesus Christus wollen wir einfach in der Anbetung auch in den Blick hineinbekommen und einfach uns auf ihn einlassen, ihn anbeten, uns auf ihn einstellen. Und da möchte ich euch bitten, einfach dazu aufzustehen, soweit es euch möglich ist.
bin ich sicher. Jeden Tag neu, bei dir bin ich sicher. Du bleibst mir treu.
Und das möchte ich dich einfach bitten, dass du die Mitte bist in meinem Leben, der Mittelpunkt. Ja, und ich stelle einfach fest, dass sich bei mir da ganz viel immer dazwischen drängt. So vieles so viel wichtiger ist, so vieles so viel Dominanz einnimmt. Aber du bist der Mittelpunkt, du bist der Dreh- und Angelpunkt meines Lebens. Und für alles das, was ich tue und auch für alles das, was du mir anvertraut hast.
Du stelltest mich auf festen Grund.
und jetzt weiß ich,
ich lieb dich, ich brauch dich, auch wenn die Welt vergeht, ich lass dich niemals los. Mein Retter, mein bester Freund, ich verehre dich mit aller Ewigkeit.
Jesus, meines Lebens, Jesus, lass ich niemals los. Und es
ja, so ist das. Man vergisst manchmal was. Jetzt sind wir schon fast am Ende, aber noch nicht ganz. Jetzt möchte ich einmal den Norbert Vogel nach vorne bitten. Der möchte ein bisschen was zu Gemeinde im Gespräch erzählen.
Ja, ich möchte euch ganz herzlich einladen für kommenden Dienstag Gemeinde im Gespräch. Die Gemeindemitglieder haben die Einladung schon in ihren Fächern am letzten Sonntag gefunden. Ich möchte aber ganz bewusst die gesamte Gemeinde einladen. Das ist einer der Unterschiede zu einer Gemeindeversammlung, dass wir hier als gesamte Gemeinde überlegen wollen, wo soll's hingehen als Gemeinde. Der zweite Punkt ist auch, dass wir keine Tagesordnung haben, sondern wir wollen miteinander ins Gespräch kommen. Sicherlich sind Schwerpunkte, das sind ja auch zwei Seiten einer Medaille, offene Gemeinde und liebevoll Leben. Zu beiden Themen haben wir in den letzten beiden Predigten viel Input bekommen und das ist sicherlich ein Punkt. Aber andere Punkte, die euch interessieren, wo ihr sagt, Mensch, das ist für uns als Gemeinde, für mich als jemand, der Teil der Gemeinde ist, wichtig, dass wir darüber reden, auch dafür soll Gelegenheit sein. Wir machen uns in der Gemeindeleitung viel Gedanken darüber, wo soll's hingehen, und das können wir natürlich nur mit euch zusammen. Und deshalb freuen wir uns sehr als Gemeindeleitung auf diese Veranstaltung am kommenden Dienstag. Es ist eine von dreien in diesem Jahr und möchten euch da ganz, ganz herzlich für einladen. Dienstag nicht 20 Uhr, sondern 19.30 Uhr. Und jetzt, Imke, ich habe gerade noch mit Arne gesprochen, dass Arne noch gerade beten möchte für zwei unserer Geschwister, die krank sind.
Ja, liebe Gemeinde, ihr habt das ja wahrgenommen. Andreas, Wülfrath und Christian Voss haben uns über den Alle-Verteiler informiert. In der nächsten Woche stehen ganz wichtige Untersuchungen und auch Operationen an. Und uns ist es ein Anliegen, dass wir dafür beten. Christian tut heute Morgen hier wieder Dienst unter den großen Schmerzen, die er immer hat. Und uns ist es einfach, denke ich, gemeinsam ein Anliegen, dass Gott etwas tut. Dieser Gott, von dem wir gehört haben, dass er Menschen heilt. Und ich möchte euch bitten, aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir stehen hier als Gemeinde vor dir und wir stehen ein für unsere Geschwister, die uns in den letzten Wochen und Monaten haben teilnehmen lassen an ihrem Schmerz, an ihrer Angst, an ihrer Sorge. Und wir teilen diese Sorge, lieber Gott. Und wir bitten dich ganz herzlich, dass du dich dem Christian zuwendest, wenn er morgen wieder ins Krankenhaus geht. Wir bitten dich, Herr, dass du den Ärzten Weisheit schenkst und dass sie etwas unternehmen und nicht weiter zuwarten und nichts geschieht. Und wir rufen laut zu dir und flehentlich, dass du dich um Andreas kümmerst. Dass du die Metastasen in der Leber wegnimmst. Ja, längst haben wir begriffen, dass wir keine Macht haben und keine Gewalt. Aber wir haben auch begriffen, dass du der Herr bist, der Heilung schenken kann. Und darum bitten wir dich, dass du das tust. Und dass du unsere Gebete erhörst. Und ich möchte für die Familien bitten, für die Ehepartner, für die Kinder. Nimm sie in deinen Arm, tröste du sie, wie es die Jahreslosung verheißt. Ich will euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Darum bitten wir dich, lieber Vater. Wir haben das eben gehört, dass du uns dir einen Segen gibst, die Gnade des Vaters und die Liebe und Gemeinschaft des Herrn Jesus Christus. Sei mit uns, sei mit Christian und Andreas in deinem Namen. Sei dies gesprochen. Amen. Amen.
Ja, am Eingang habt ihr alle so einen Zettel bekommen. Da hinten drauf findet ihr alles, was in dieser Woche und in naher Zukunft hier in der Gemeinde passiert und wichtig ist an Veranstaltungen. Ich möchte noch einladen zum 6. Februar, da beginnt das Seminar Gemeinde und Taufe. Da muss man nicht hingehen, wenn man sagt, ja, ich will mich unbedingt taufen lassen. Da kann man auch hingehen, wenn man sagen möchte, ja, ich habe mir das schon immer mal überlegt. Ich will mir da mal was zu anhören. Oder einfach auch, um unsere Gemeinde näher kennenzulernen. Heute Abend geht es hier auch schon weiter, nicht erst nächsten Sonntag. Heute gibt es hier noch den 2. Gottesdienst. Unter dem Thema Mein Platz an der Sonne. Ihr seid alle wirklich herzlich eingeladen, dazu zu kommen. Es geht los um 17 Uhr mit dem Gottesdienst, aber ab 16 Uhr gibt es auch schon Kaffee und Kuchen. Kaffee gibt es auch jetzt schon nach dem Gottesdienst, draußen im Foyer. Ihr dürft gerne noch bleiben und den Sonntag genießen. Ja, und jetzt möchte ich gerne noch das Vaterunser gemeinsam mit uns beten und euch abschließend den Segen zusprechen. Bitte, ja. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wir vergeben unseren Schuldigen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne euch und er passe auf euch auf. Er sei euer Fels in der Brandung und schenkt euch seine Gnade jeden Tag neu. Der Friede des Herrn sei mit euch. Amen. Schönen Sonntag wünsche ich noch.